willkommen zum Social Marketing Nerds Podcast. Der Show, in der wir Marketing auf Facebook, Insta und Co. bis ins Detail diskutieren. Wir haben den heißesten Facebook-Ads-Scheiß und die alten Tricks, um kostenlos viral zu gehen. Mit dieser Radiostimme lassen wir keine Themen offen. Wir versuchen für euch, das Maximum an Insights und Knowledge Bombs herauszuholen. Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe. Hier ist der Ben von den Nerds aus dem wunderschönen Ruhrgebiet. Ja, seit unserer ersten Folge ist einige Zeit ins Land gegangen. Sorry dafür, aber wir haben gute Nachrichten. In den nächsten Wochen werden mehr Episoden kommen und wir haben ein neues Mikro am Start. Die schlechte Nachricht, wir haben dieses Interview noch nicht mit dem neuen Mic aufgenommen, aber ab der dritten Folge hoffen wir, dass die Soundqualität noch besser wird. In der nächsten Zeit wollen wir uns speziell dem Thema Facebook Ads widmen. Ein sehr facettenreiches Thema und da das Thema so komplex ist, wird es hierzu mehrere Episoden mit mehreren Interviewpartnern geben. Heute wollen wir ein bisschen das Fundament für diese Episoden legen und ein paar grundsätzliche Dinge besprechen. Was sollte ich wissen, bevor ich Facebook Ads schalte und was unterscheidet diese Marketingform von anderen Marketingformen? Ihr werdet hier weniger praktische Tipps erfahren, aber wir besprechen zentrale Elemente, die am Ende den Erfolg einer Facebook-Ads-Kampagne ausmachen. Ja, ich möchte euch nicht mehr weiter auf die Folter spannen. Wir gehen direkt ins Interview mit Jan. Viel Spaß dabei. Ja, moin Jan.
Moin Ben.
Wir wollen heute den Grundstein legen für die nächsten Folgen, in denen es speziell um das Thema Facebook Ads geht. Was sollte ich eigentlich wissen, bevor ich eine Anzeige überhaupt erstelle und schalte? Worauf sollte ich achten und was sollte ich vermeiden? Ja, Jan, was macht dich denn eigentlich hier zum Experten? Wann und wie bist du denn überhaupt auf das Thema gekommen?
Schon ein bisschen her. Also für die, die mich schon was länger kennen meine Vergangenheit und die liegt im Verlagswesen. Und damals im Verlagswesen hatten wir im Speziellen bei einem Titel, den wir betreut haben, den Express, das Thema ja, Community, User-Generated Content war so damals das Ding. Und auf Facebook gab es damals diese lustigen Applikationen, die man hatte. Und wir hatten eine App oder eine Applikation, eine Facebook-Applikation auf der Facebook-Seite als Aktion, wo Nutzer aus Köln ihre Inhalte hochladen sollten. Also im Prinzip ging es darum, redaktionell zu zeigen, wie nah man am Leser ist und was die Leute mit Köln verbinden. Und es war eine App zum Foto-Upload und wir wollten natürlich auch neue Leser beziehungsweise neue Leute halt reinholen und haben damals, ich glaube 2012 oder so, angefangen mit der Hilfe von einer Agentur Anzeigen zu erstellen tatsächlich, um Leute in diese App zu bekommen, damit halt möglichst viele Bilder hochgeladen werden. Das war ganz lustig, also ich weiß auch gar nicht mehr, welches Ad-Format es dann tatsächlich war, um die Leute in diese Applikation zu bekommen oder auf die Landingpage zu bekommen. Aber das waren so die ersten Gehversuche. Das muss so 2012 gewesen sein. Das war aber auch echt noch rudimentär. Also da lebte man noch hauptsächlich in der Desktop-Welt. Smartphone war wirklich noch kein Thema. Es ging halt um irgendein Foto-Upload am Desktop. Und ja, aber das waren die ersten Gehversuche tatsächlich, ja.
Konnte man da schon so Targeting, also konntet ihr schon machen oder was habt ihr gemacht?
Wir haben demografisch, glaube ich, getargetet. Also wir hatten relativ klares Bild vor Augen, wen wir bereits erreichen und wen wir erreichen möchten und wer halt irgendwie affin ist für das Thema und wer auch bereit ist, Inhalt zu liefern. Und wir haben auf Alter und Geschlecht und Wohnort tatsächlich targetiert, aber nicht auf Interessen, so wie man es heute kennt. Woran ich mich noch erinnern kann, ist, dass wir tatsächlich mit der Agentur im Vorfeld gesplittestet haben und gesagt haben, welches Bild und welcher Copytext funktioniert am besten, um dann so ein bisschen das Budget entsprechend zu shiften und zu verlagern. Das war ziemlich spannend, weil das halt ein komplett neuer Ansatz war, gerade im Verlag irgendwie sehr innovativ, konnte man auch testen. Klar, wenn man irgendwie im Konzern arbeitet, hat man eher auch die Möglichkeiten, mal Budgets für sowas freizuschaufeln und ist nicht direkt irgendwie erfolgsabhängig in der Messung. Es war wirklich auch ein Test, um zu sehen, funktioniert der Kanal, ja oder nein. Und ja, das hat Spaß gemacht. So ist dann am Ende tatsächlich ein Printprodukt draus geworden und hat funktioniert. Und das waren die ersten Gehversuche. Ah, wie war es denn bei dir? Wann hast du deine erste Ad erstellt?
Ja, bei mir kommt das eher aus dem E-Commerce-Bereich. Ich habe früher für die Firma Sparhandy gearbeitet. Hier an der Stelle kurzer Gruß an Kai, Sebi und Wilke. Wir haben damals auch die ersten Gehversuche mit Facebook Ads probiert. Facebook organisch lief ja schon lange. Und ja, damals, also es war so Ende 2013, Anfang 2014, das waren wirklich schon klassische Klicks-to-Website-Anzeigen bzw. Conversion-Ads. Ja, wir haben auch tatsächlich irgendwie gesplit-testet und Ziel war eben ein direkter Abverkauf. Wir haben damals hier dieses Tool Quaya genutzt, das gibt es glaube ich auch noch heute zur Ad-Erstellung. Ich muss zugeben, an dem ersten Tag, als dann wirklich die Ads live gingen, da sollten wir so einen Deal promoten. Da habe ich Quaya irgendwie zum Zusammensturz gebracht. Ich hatte mich halt vorher ein bisschen eingelesen und man soll irgendwie Split testen. Und dann haben wir da so viele Varianten produziert, dass das Tool überhaupt nicht damit zurechtgekommen ist. Das hatte dann zur Folge, dass ich bis 11 Uhr nachts da noch saß am Freitagabend, um irgendwie diese Ad live zu bekommen. Ja, das waren so die ersten Gehversuche. Man konnte da schon ein bisschen mehr targeten, aber es war auch noch nicht wirklich sexy oder wirklich spannend. Also da, es gab ganz viele große deutsche Seiten, die man nicht targeten konnte, die für uns eben sehr, sehr interessant gewesen wären. Ja, das war auch alles nicht bis zum damaligen Zeitpunkt nicht wirklich von Erfolg gekrönt, muss ich einfach gestehen. Aber das waren so die ersten Geschichten. Und dann bin ich relativ zeitgleich eben auf dieses Thema Scraping gekommen, muss ich sagen. Facebook-ID-Scraping, dem einen oder anderen wird es ein Begriff sein. Und ich glaube,
die Session damals auf der Campix.
Ja, genau. Ich muss zugeben, mir ist das tatsächlich schon ein, zwei Wochen vorher irgendwie über den Weg gelaufen. Ich habe das nicht für Sparhandy anwenden können, aus Datenschutzgründen. Das habe ich aber damals selber an einem eigenen Projekt getestet. Ich habe schon von Studentenzeiten an immer Partys veranstaltet und wir haben damals eine 90er-Jahre-Party gemacht und dann habe ich mich mal aus, wir haben immer schon Facebook genutzt, seitdem es Facebook gab, und um unsere Partys vollzumachen, und dann habe ich eben auch mal eine Facebook-Anzeige geschaltet und da habe ich tatsächlich dieses klassische Audience-Scraping verwendet, als man auch wirklich noch die User-ID runterbekommen konnte, da konntest du ja wirklich kleinste Facebook-Gruppen targeten und wir haben eine 90s-Party gemacht mit dem Benjamin Boyce.
Geil.
Der ein oder andere wird vielleicht wissen, wer das ist, Front oder einer der Sänger von damals Caught in the Act. Und da gab es halt tatsächlich, gibt es zwei, drei, ja, Caught in the Act-Fanseiten, die total klein sind. Es gibt auch so eine, oder es gab auf jeden Fall so eine Gruppe, da waren 1000 Leute drin oder so. Und dann gab es noch ein, zwei andere Seiten, da reden wir dann insgesamt über 2.000-3.000 Leute, aber man konnte halt wirklich diese 2.000-3.000 Leute, ja, deren IDs bekommen, die ID dann wiederum als Custom Audience quasi hochladen. Und ich muss zugeben, das war ein ziemlich krasser Erfolg, weil ich habe dann eine Anzeige geschaltet und am Tag später hat er tatsächlich der der Caught in the Act Fanclub aus der Schweiz angerufen, bei meinem Kollegen, dessen Telefonnummer bei uns auf der Website hinterlegt war. Ja, die würden gerne mit einem Bus nach Gelsenkirchen kommen, zum Revival von Caught in the Act. Ich hatte, sag ich mal so, in der Anzeigencopy ein bisschen damit gespielt, ob das das Revival ist oder nicht. Ja, die sind tatsächlich, müsst ihr euch halt vorstellen, aus der Schweiz wirklich ins wunderschöne Gelsenkirchen gefahren. Also Benjamin Boyce ist eine Woche später auch in Köln aufgetreten und tritt eigentlich dauernd auf irgendwelchen 90s-Partys auf.
Geil.
Das hatten die aber wohl irgendwie nicht so auf dem Schirm und wir haben es halt tatsächlich über diese Kampagne irgendwie geschafft, Leute wirklich richtig die Zielgruppe für dieses absolute Nischenprodukt zu erreichen. Und das war für mich damals wirklich so ein richtiger Aha-Moment. Und seitdem, ja, beschäftige ich mich eigentlich durchgehend mit dem Thema und ja, seitdem entwickelt sich Facebook ja auch immer stärker. Ja,
ja, du hast ja das dann auch relativ autodidaktisch beigebracht, ne? Also selber viel ausprobiert und getestet.
Ja, genau, gut. Also man kann ja viel darüber lesen, viel in Blogs und ja, selber durchlesen, selber ausprobieren. Gut, wir beide haben ja viel im Bereich Facebook und Social sowieso gearbeitet. Ja. Also mit den üblichen Facebook Funktionen war man ja sowieso jederzeit eigentlich vertraut und wusste, was wie wo gerade geht. Und ja, das war ja dann einfach nur die eine Funktion mehr. Und ja, da hat es halt zum ersten Mal auch richtig genial funktioniert, beziehungsweise halt auch nochmal auf einem ganz anderen Level. Also ja.
Ja, bei uns hat es auf jeden Fall darauf eingezahlt. Also ich glaube, das kann man dann auch hier sagen. Das war halt damals Facelift, die jetzt lustigerweise auch ein Teil der Dumont-Gruppe sind. Grüße raus an den Jannis, der uns damals betreut hat. Wir haben schon sehr viel dann auch von denen gelernt. Ne? Sie waren gerade irgendwie dabei durchzustarten als Facebook-Marketing-Agentur und hatten dann ihr Tool. Und da ging es dann wirklich auch darum, okay, Know-how-Transfer hat gut funktioniert, definitiv. Und die haben uns das dann auch so übergeben, dass wir das dann halt langfristig auch getestet haben. Wir haben dann intern sogar ein Budget dafür bekommen. Also es relativ neu in der Verlagswelt auf jeden Fall Facebook Advertising Budget zu bekommen und das auch mit einzupreisen für gewisse Kampagnen. Haben das dann als Produkt tatsächlich dann auch in die Vermarktung gegeben, aber erklär mal irgendwie einem Anzeigenverkäufer, der dann wieder einem Autohändler erzählen soll, wie gut Facebook-Werbung funktioniert und dann im Jahr 2012, das war halt, ne, ein bisschen schwierig, weil Facebook war omnipräsent natürlich, aber als Marketing-Tool oder als Vermarktungsplattform einfach noch recht unerschlossen. Und als es dann anfing mit den Scraping-Geschichten und so, das war ja dann schon Goldgräberstimmung. Also da haben wir eigentlich die ersten Leute wirklich geschnallt, was da geht, wie gut das Targeting funktioniert und dass im Vergleich zu Google da eine andere Ansprache von Leuten möglich ist, eine andere Darstellungsform und dass man das tatsächlich dann auch monetarisieren kann, beziehungsweise für die eigenen Zwecke nutzen kann. Aber wenn wir uns jetzt die Welt angucken,
weiß ich nicht. Geil ist ja, dass die Custom Audiences, die man damals hochgeladen hat, immer noch da sind, ne? Also ich weiß nicht, ob du das auch noch hast. Also die Custom Audiences, die man damals hochgeladen hat,
ich habe davon immer noch gehört, da. Ja.
Okay, ja, aber ich meine, früher brauchte man das natürlich auch nicht so. Ich meine, früher war es natürlich auch einfacher, unbezahlt eben sehr viel Reichweite zu erzeugen. Ja, aber früher nicht alles irgendwie besser? Wie siehst du das denn?
Nee, erstens war es nicht mobil, ne? So, also die Leute hatten immer irgendwie phasenweise Zeit, die sie halt am Rechner verbracht haben und auf Facebook unterwegs waren. Kommt so aus den alten Community-Management-Zeiten und Inhalte, Strategie, Posting-Papieren und so kommt ja immer noch, was ist der perfekte Posting-Zeitpunkt? Da ist man ja davon ausgegangen, die Leute sitzen irgendwann am Rechner und konsumieren das. Ne? Heute ist die Nutzungszeit von Facebook ist halt, man fängt irgendwann morgens an und hört irgendwann abends auf, aber eigentlich stoppt man das nicht. Ja, das ist irgendwie, wir leben halt heute in der mobilen Welt. Meiner Meinung nach gibt es halt keinen besseren mobil funktionierenden Kanal. Und es war nicht alles, oder früher war nicht alles besser, weil ich hatte diese Werbemöglichkeiten von Facebook einfach nicht direkt. Ja, das hat sich entwickelt und wer sich die letzten Quartalzahlen angeguckt hat, wie viel Facebook tatsächlich monetarisiert und umsetzt, die haben damals angefangen, ihre ersten Schritte zu machen und lernen natürlich auch. Und deswegen war das früher definitiv nicht besser, weil du hattest, warst abhängig von der organischen Reichweite, du konntest Paid gar nicht so viel machen, hattest irgendwie die rechte Spalte, der Newsfeed war nicht bewerbbar, du hattest nicht so viele Interessen, du hattest viele Mechanismen, die heute einfach das Handwerkszeug jedes Advertisers sind, die waren einfach nicht da. Ne? Und ich glaube, Facebook hat sich erst in den letzten 2-3 Jahren richtig gemausert und einen ziemlich guten Job gemacht, zu einer der besten Werbeplattformen zu werden für Marketeers. Aber 2006 war Werbung auf Facebook eine Katastrophe.
Genau, also ich glaube auch einer der Haupt weiteren Key Changes war halt die Einführung von Anzeigen im Newsfeed. Also seitdem hat sich sehr, sehr viel getan, zumindest eben performance-seitig. Das war eben genau unsere Erfahrung auch damals mit Sparhandy noch. In der rechten Spalte irgendwas zu verkaufen war ziemlich schwierig, weil ja, die rechte Spalte war eigentlich schon immer da und die ist, also die
Leute auch schon immer vom Adblocker weggeblockt.
Genau, und seitdem ja Anzeigen im Newsfeed möglich waren, hat sich sehr, sehr viel bei Facebook getan.
Wie ist denn dein aktuelles Gefühl, so wenn du das anguckst? Also Zuckerberg hat ja auf dieser Quartalskonferenz für die Aktionäre irgendwie gesagt, er hat das Gefühl, dass er das Werbevolumen von dem Newsfeed schon als ein bisschen als ausgereizt ansieht. Also wenn du jetzt sagst, so zwischen 50% und 100%, was, also wo ist da Facebook? Meinst du, die können noch mehr Werbung schalten oder ist es, hast du so ein bisschen das subjektive Gefühl, dass das irgendwann jetzt mal ausgeschöpft ist vom Platz her?
Also vom Platz her sind wir, glaube ich, schon meiner Meinung nach relativ weit. Also viel mehr geht, glaube ich, nicht. Aber was sie ja angeblich auch machen und gefühlt nehme ich das auch so wahr, sie unterscheiden ja auch auf Personenebene. Also es gibt halt Leute wie, nämlich ich dann zum Beispiel, der eben häufig auf Anzeigen draufklickt und mit Anzeigen auch interagiert, eben auch berufsbegründet jetzt bei mir. Denen wird eben auch mehr Werbung ausgespielt. Und angeblich soll Leuten, die halt gar nicht auf Werbung anspringen, auch weniger Werbung ausgespielt werden. Und also ich glaube, die Herausforderung ist eben sowohl für die Plattform Facebook als aber auch eben für die Advertiser, eben die Relevanz hinzubekommen. Also wenn eine Werbung relevant ist, dann hilft sie mir, dann entdecke ich eventuell ein Produkt, was ich mir kaufe, was ich toll finde.
Also gibt's ja den Relevance Score von
Facebook. Genau, und also ich glaube, dass der Kampf da gar nicht unbedingt nur darum geht, mehr Plätze zu generieren, sondern eben die richtige Relevanz hinzubekommen. Also einmal ist das eine Aufgabe für Advertiser und da werden wir jetzt auch die nächsten Folgen und heute auch ein bisschen drüber reden. Aber es ist natürlich auch für Facebook immer wichtiger, durch die Algorithmen die richtigen Entscheidungen zu treffen und den richtigen Leuten eben das Richtige zu zeigen. Also ich glaube, das ist eher die größte Herausforderung. Außerdem haben sie ja, wie gesagt, mit den ganzen anderen Portalen und sonstigen Apps, die Facebook noch so im Petto hat, auch noch ganz viel neue Werbefläche, die sie ja zum Teil noch gar nicht wirklich ausschöpfen.
Ich habe lustigerweise häufig diese Diskussion mit Leuten dann aus meinem Freundeskreis, die mich dann fragen, was ich so mache, und dann kommst du auf Facebook und Instagram und dann kommst du, nutzt doch eh keiner mehr, beziehungsweise ist nur noch voll von Werbung. Ich glaube auch, dass das die größte Herausforderung ist von Facebook. Auf der einen Seite die Leute nicht zu vergraulen, dass sie es halt entsprechend als langweilig oder zu werblich stattfinden, aber das ist halt auch in den nächsten Jahren, also klar, die technische Basis kann man legen und wir werden auch die Möglichkeiten irgendwie aufführen. Aber die größte Herausforderung meiner Meinung nach so nächstes Jahr oder in den nächsten Jahren ist es auf jeden Fall, alleine was Bild- und Copytexte und so angeht, da einen extrem guten Job zu machen, damit man entsprechend diese Relevanz in der Werbung hinbekommt. Ja, also dass man halt vielleicht auch nicht als Werbung auffällt, beziehungsweise halt in einer Umgebung stattfindet, in der die Werbung als eher positiv wahrgenommen wird und als kaufentscheidend und so hilfreich für den Nutzer bei seiner Problemfindung, dass er auf jeden Fall das Nutzungserlebnis von Facebook als weiterhin positiv empfindet und nicht negativ. Ja. Und das ist, glaube ich, schon ein großer Spagat und definitiv spannend.
Ja. Der andere Vorteil, der eben einfach da ist, von Facebook-Anzeigen im Vergleich zum organischen Facebook-Marketing ist einfach die Skalierbarkeit. Also wenn man einen Post oder eine Form, Werbeform, eine Kampagne, was auch immer gefunden hat, die funktioniert, habe ich natürlich die Möglichkeiten, quasi den Hahn ein bisschen aufzudrehen, während man eben beim klassischen organischen Posting, klar kann so ein Ding mal immer viral durch die Decke gehen, in der Regel tut es das aber eher nicht und vor allen Dingen hält so ein organischer Beitrag 1 bis 2 Tage und dann ist er eben auch durch und dann muss ich wieder von vorne anfangen. Gerade wenn ich eben deutschlandweit zum Beispiel arbeite, habe ich natürlich Vorteile, wenn ich einmal ein gutes Bild, eine gute Kampagne gefunden habe, dann kann ich das eben nicht nur meinen Fans zeigen, sondern eben sehr, sehr vielen anderen potenziellen Neukunden, kann das eben ein Stück weit hochskalieren und eben da, wie gesagt, wo ich merke, die Marketingkampagne funktioniert, kann ich mal den Hahn aufdrehen. Und das ist also einer der Punkte, die natürlich einen riesen Vorteil im Vergleich zum organischen Facebook-Marketing sind.
Was auch spannend ist, finde ich, diesen Punkt Skalierung. Viele Advertiser denken ja auch immer über neuen Content nach. Natürlich hast du irgendwann deine Zielgruppe erschöpft. Wenn wir, oder jetzt auch aus der persönlichen Erfahrung, wenn du darüber denkst, wie gehen wir jetzt raus, mit welchen Anzeigen und so, machen die meisten Leute tatsächlich in der Regel den Fehler, immer sich selbst unter Druck zu setzen, regelmäßig oder ständig neuen Content zu produzieren. Ja, rein theoretisch, wenn du den richtigen Kontext findest und die richtige Ansprache der Zielgruppe, gibt es immer wieder Leute da draußen, die deine Anzeige noch gar nicht kennen. Und das Potenzial verschenken tatsächlich viele, weil die sagen dann, ja gut, dann hat jetzt meine aktuelle Zielgruppe das Ding komplett gesehen. Ich muss jetzt einen neuen Text bauen, eine neue Landingpage, ein neues Werbemittel, ein neues Video. Wobei der alte Content klar in der aktuellen Zielgruppe verbraucht ist, aber wenn man so ein bisschen drauf rumdenkt und das richtig dreht, dann definitiv auch noch neue Zielgruppen finden kann. Ja. Und
der nächste Punkt, den natürlich einfach auch, der einfach ein Riesenvorteil jetzt ist von Facebook Advertising, auch im Vergleich zu ganz anderen Marketingformen, ist natürlich der Punkt, dass man eben auf Streuverluste sehr schnell reagieren kann. Also Facebook ist ja ein klassischer Push-Marketing-Kanal und auch wenn ich früher Zeitungswerbung geschaltet habe oder Flugblätter verteilt habe oder Fernsehspots ausgestrahlt habe, ich habe immer das Problem der Streuverluste gehabt im Bereich Push-Marketing und die große Neuerung und meiner Ansicht nach eben auch eine wirkliche Innovation ist eben die Möglichkeit, mehr oder weniger in Echtzeit auf Streuverluste reagieren zu können. Wenn ich meine Anzeige richtig aufsetze, wie man das macht, werden wir gleich auch ein bisschen erläutern. Je nachdem, wie man es aufsetzt, kann man halt auf Streuverluste reagieren. Man kann sehr schnell erkennen, okay, die eine Zielgruppe findet meine Werbung gut, die andere Zielgruppe findet meine Werbung schlecht. Dann kann man darauf reagieren und sagen, okay, ich zeige es jetzt nur noch der Zielgruppe A, weil die Zielgruppe A eben sehr gut performt, während die Zielgruppe B eben das Ganze nicht interessant findet. Und dann finde ich eventuell für Zielgruppe B eine neue Anzeige. Das kann ich alles in kurzer Zeit realisieren. Ein TV-Spot mal eben umzudrehen oder eben ein zweites Flugblatt für eine andere Zielgruppe zu drucken, während man quasi die Flugblätter verteilt, ist ein bisschen komplexer. Das ist einer der großen Vorteile, also in mehr oder weniger in Echtzeit auf Streuverluste reagieren zu können.
Gut, Streuverlust in dem Sinne, also wenn du jetzt über die Interessen sprichst und was man alles dann auch targetieren kann, wie Facebook-Werbung funktioniert, habe ich persönlich auch die Erfahrung gemacht, klar, du kannst auf Streuverluste reagieren, aber man wird halt auch zu schnell zu kleinteilig. Ist das nicht ein Nachteil von Facebook-Werbung, dass die Leute denken, okay, ich habe jetzt die Möglichkeit, irgendwie alle Parameter gegeneinander zu testen und auf Streuverluste zu reagieren, aber es konzentrieren sich immer nur auf so kleinere Fälle, also wie nischig darf man zum Beispiel werden, weil dann kannst du auf Streuverluste reagieren und Interessen einstellen, aber
ja, das ist ja natürlich genau die Kunst, die du da schon ansprichst. Ja, man darf eben irgendwie nicht zu grob und auch nicht zu kleinteilig werden. Das werden wir ja gleich noch ein bisschen erklären. Die Kunst liegt halt irgendwo in der Mitte, okay. Um das jetzt erstmal in einem Satz so zusammenzufassen, weil den anderen großen Part, den wir ja noch kurz ausführen wollten, ist, ja, jetzt wird Facebook ja viel mit AdWords verglichen. Also was wir häufig sehen, ist eben, dass in den Firmen ja die AdWords-Leute, die CPC-Leute jetzt eben von Google auf Facebook gesetzt werden und vor allen Dingen auch die Kampagnen eben versucht werden zu adaptieren, weil sich in beiden Bereichen eben um Pay-per-Click-Anzeigen handelt.
Hast du selber mal versucht, eine AdWords-Kampagne auf Facebook zu spiegeln? Einfach so aus Interesse halber mal zu vergleichen, funktioniert das ja oder nein? Weil dadurch, dass die Anspruchs- oder der Ansprechpartner auf Firmenseite natürlich sehr performancegetrieben ist, es bei Facebook aber halt auch auf die Kreativität und den Inhalt drauf ankommt, wo die CPC Google SEA Leute häufig ja an ihre Grenzen stoßen. Wäre es ja eigentlich auch mal spannend zu sehen, ob so eine einfache Google-Kampagne 1:1 auf Facebook funktioniert. Hast du das mal versucht?
Ja gut, was heißt versucht? Das haben wir mehrfach gemacht, damals bei Sparhandy und wie gesagt, von anderen Kunden weiß ich das ja ähnlich. Ich meine, das ist das Naheliegendste und es macht ja auch durchaus Sinn, die Texte von der AdWords-Anzeige, die Call-to-Actions erstmal zu übernehmen. Es kann ja auch in Einzelfällen sein, dass es eben genau die richtigen sind, nur wir haben erstmal einen riesen Unterschied zwischen den beiden Kanälen und das ist, glaube ich, vielen einfach nicht klar. Wir reden eben im AdWords-Bereich immer noch von Pull-Marketing. Also das sind Leute, die gerade irgendein Keyword eingehen, die gerade irgendeine konkrete Nachfrage haben. Da habe ich in dem Sinne keinen Streuverlust, weil die Leute haben schon eine Intention gezeigt. Die wollen in dem Augenblick vielleicht sogar irgendein Produkt kaufen oder haben in dem Augenblick ein Interesse für ein konkretes Thema geäußert und dann halte ich eben meine Werbung unter die Nase. Das ist ein Riesenunterschied, als wenn ich bei Facebook Menschen, die eigentlich gerade ja sich irgendwelche Katzenvideos anschauen oder die Urlaubsfotos von der Tante Erna, denen zeige ich jetzt auf einmal eine Werbung, die sie in dem Augenblick ja gar nicht sehen wollte. Das ist dann eben Push-Marketing. Das ist was ganz anderes. Und im AdWords-Bereich kann man in der Regel schon, das ist jetzt ganz pauschal gesprochen, aber in der Regel kannst du natürlich im AdWords-Bereich viel härter in deinem Wording schon auf den Abverkauf gehen. Weil die Leute, wenn sie gerade Handyvertrag kaufen, bei Google eingeben, wahrscheinlich eben gerade einen Handyvertrag kaufen wollen. Jemand, der auf Facebook unterwegs ist, sich vielleicht für iPhones interessiert, braucht trotzdem in dem Augenblick, in dem du ihm die Werbung zeigst, jetzt gerade kein neues Telefon.
Weil er deine Werbung aus seinem iPhone sieht.
Genau, das ist auch noch dazu, aber das ist einfach, glaube ich, ein riesen wichtiger Punkt, den wir einfach nochmal herausstechen wollen und natürlich macht es Sinn, schon viel getestete Wordings mal auf Facebook zu testen, nur in der Regel sollte man eben nicht knallhart mit dem Abverkauf reingehen. Im AdWords-Bereich ist das in der Regel normal. Für die meisten, ja gerade im E-Commerce-Bereich, für die meisten Keywords kann ich mit sehr transaktional orientierten Wordings halt rausgehen, weil die Leute ja ihre Kaufintention quasi schon gezeigt haben. Bei Facebook hat niemand irgendeine Kaufintention. Also niemand ist eigentlich auf Facebook, um deine Produkte zu kaufen. Ne? Das ist einfach die Herausforderung, vor dem eben viele Leute stehen und ja, der man sich einfach bewusst sein muss.
Gibt es so Branchen, bei denen du pauschal sagst, da wird es direkt schwierig, auf Facebook zu werben? Also mir fällt da ein irgendwie, also sagen wir, konkretes Problembedürfnis, was du gerade hast. Handyvertrag ist schon sehr, sehr naheliegend. Ne? Ich finde immer so, diese ganzen komplexeren Produkte, also oder komplexeren Dienstleistungen, Versicherungsprodukte oder Rechtsanwaltsdienstleistungen, ja, also, keine Ahnung, ich bin vielleicht gerade abgemahnt worden, suche danach, aber jemanden mal auf gut Glück bei Facebook anzutriggern, ob er gerade abgemahnt wurde oder nicht, finde ich dann schon schwierig. Ne? Also da gibt's sicherlich Branchen, die eher dafür prädestiniert sind, über andere Kanäle zu werben als über Facebook. Das muss man ja ehrlicherweise auch so sagen. Genau. Wir haben ja auch aus dem Arbeitsalltag viele Erfahrungen, wo wir dann einfach auch den Leuten sagen müssen, hey, ganz ehrlich, euch ist eher beim Pull-Marketing geholfen als beim Push-Marketing. Oder du investierst halt richtig in Inhalt, im Push-Marketing, um die Leute halt am oberen Ansatz des Funnels irgendwo abzuholen, um erstmal Aufmerksamkeit zu erzeugen.
Ja. Das bringt uns eigentlich schon so ein bisschen gut zum nächsten Thema. Wenn wir jetzt mal konkret nämlich reingehen, worauf kommt es denn eigentlich an, Jan, wenn ich eine erfolgreiche Anzeige schalten würde? Was ist so das Erste, was du jemandem sagen würdest, der erste Satz, was ist jetzt wichtig, um erfolgreiche Facebook-Ads-Kampagnen zu schalten?
Das kann ich ja nur Fehler machen. Ich finde, also wir haben über die letzten Monate eigentlich immer weiter festgestellt, dass so dieses Credo zeige den richtigen Leuten die richtige Anzeige eigentlich das A und O ist. Da versteckt sich halt sehr viel hinter. Das ist auf der Metaebene erstmal sehr einfach zu verstehen, aber viele Advertiser auf Facebook machen einfach den Fehler, dass sie die falschen Creatives, die falschen Anzeigen, die falschen Videos den falschen Leuten zeigen. Das heißt, du musst dich sowohl auf der Anzeigenseite als auch auf der Zielgruppenseite sehr stark reindenken. Wie sieht dieser Newsfeed der Leute aus? Was sehen die tagtäglich? Wie möchte ich sie ansprechen? Wie setze ich meine Zielgruppe zusammen? Was für ein Persona steckt dahinter? Ja, also wenn ich mir überlege, wie viele Leute bei Persona irgendwie die Augen verdrehen und sagen, ja, haben wir uns mal Gedanken drüber gemacht, aber können dann nicht irgendwie auf ad hoc sagen, wie eigentlich ihre Zielgruppe aussieht, weil die Zielgruppe ist halt nicht 14 bis 49, lebt in Deutschland, spricht Deutsch und hat irgendeinen Bildungsabschluss oder so. Ja, das ist halt viel granularer und eigentlich die Zeit initial darauf zu verwenden, sich mit der Zielgruppe zu beschäftigen, zu sagen, wie sehen die Interessen aus? Was ist deren Mediennutzungsverhalten? Welches Endgerät nutzt die? In welcher Nutzungssituation sind die gerade? Um dann zu sagen, okay, wie kriege ich das denn im Kontext wirklich auf die Anzeige gemünzt? Und viele Leute haben einfach, ja, Vorgaben. Das ist der Rahmen, ja. Also Konzernvorgaben, CI-Vorgaben und so. Aber die gehen in den Kanal mit einer Einstellung zu Werbung, dass Werbung in Facebook genauso funktioniert wie Out of Home zum Beispiel. Ja, oder jetzt bestes Beispiel die Parteien, die machen halt ihre Wahlplakate 1:1 dann so auf Facebook. Das kann funktionieren, das muss aber in den meisten Fällen eigentlich nicht funktionieren oder kann nicht funktionieren, weil es nicht die richtige Anzeige für die richtigen Leute ist oder darstellt und da machen sich eigentlich noch die wenigsten Gedanken drüber. Und abgeleitet daraus natürlich dann die Rückschlüsse aufs Targeting zu ziehen, da muss man halt wissen, wie man die richtigen Leute erreicht.
Ja, also das bringt mich auch so ein bisschen zu deiner Frage eben von gerade zurück. Also zeige den richtigen Leuten die richtige Anzeige. Mein Verständnis ist eigentlich das Ergebnis der Gleichung ist eine erfolgreiche Facebook-Kampagne und eigentlich ist die Gleichung ist eben ein Produkt aus dem richtigen Targeting, also der Kunst, die richtigen Leute zu erreichen und denen die richtige Anzeige zu schalten. Man muss beide Variablen des Produkts irgendwie hinreichend erfüllen. Und eben jetzt aber auch auf deine Frage hinzukommen, wenn ich eben in einer Branche unterwegs bin, die eben per se vielleicht überhaupt nicht im Freizeit- oder Alltagsbereich stattfindet, dann wird es wahrscheinlich sowieso schwierig, weil Facebook ist grundsätzlich eben ein Freizeitportal. Die Leute, auch wenn sie auf der Arbeit Facebook benutzen, sind quasi in ihrem freien Modus und beschäftigen sich in der Regel mit Hobbys und mit solchen Themen und deswegen hat Facebook auch in den Bereichen halt viel bessere Targeting-Möglichkeiten. Also in Deutschland ist Fußball zum Beispiel der beliebteste Sport oder die beliebteste Freizeitbeschäftigung von Männern. Und ja, deswegen gibt es auch auf Facebook zig Trilliarden Fußballseiten und zig Trilliarden Interessen, die dann wiederum für Facebook Advertiser schaltbar sind, während es andere Branchen und Nischen gibt, die einfach nicht auf Facebook stattfinden. Und deswegen ist es auch für Facebook nicht leicht, ja, da Targeting-Möglichkeiten zu erstellen. Und ja, dann ist es eben auch schwierig, ja, die richtigen Leute eben über Targeting zu erreichen. Und wenn ich eben in einer Branche unterwegs bin, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel auch vielleicht die Optikerbranche. Jeder zweite oder dritte Mensch in Deutschland hat vielleicht eine Brille, aber Brille ist kein emotionales Freizeitthema. Es gibt auf Facebook wenig Seiten, außer vielleicht die großen Marken, die sich mit Brillen beschäftigen.
Und dann ist halt, die sind irgendwie targetierbar.
Genau, und da ist eben auch nichts targetierbar. Also das ist der eine Punkt, wo es eventuell schwierig wird. Und der andere Part ist eben die richtige Anzeige. Auch wenn ich im Optikerbereich unterwegs bin und vielleicht eine mega geile Kampagne habe, eine coole Story, was auch immer, dann kann es eben trotzdem gut funktionieren. Hm. Andersrum eben, wenn ich beides nicht habe, wenn ich keine tollen Sachen habe, die die Leute begeistern, um die, denen die zu zeigen und eben auch keine Möglichkeiten haben, überhaupt erstmal meine Zielgruppe zu erreichen, dann wird es wirklich schwierig. Also eine Pauschalaussage, welche Branchen sind gut und welche Branchen sind schlecht, ist wirklich sehr, sehr schwierig, aber es hängt so ein bisschen davon ab, kann ich die Leute in meiner Branche, Nische überhaupt irgendwie targeten? Ist das ein Thema, was auf Facebook überhaupt stattfindet bei den Leuten oder nicht? Und ist das, was ich den Leuten zeigen kann, denn irgendwie überhaupt eine geniale Kampagne, irgendwas Begeisterndes, was eine erfolgreiche Anzeige ausmacht, werden wir gleich noch ein bisschen aus unserer Sicht erklären, aber so ein bisschen kommt es eben genau auf das an.
Würdest du denn dann kategorisch B2B-Unternehmen ausschließen? Weil ich meine, jetzt sowas wie ein Chemieunternehmen findet ja inhaltlich auf Facebook nicht statt. Oder Trusted Shops, wo wir es jetzt sehr konkret kennen, ja, das ist ein B2B-Bereich unterwegs, die haben da jetzt schon ein bisschen gezeigt, dass das auch funktionieren kann. Natürlich mit einem ganz anderen Aufwand, der dahinter steckt, ja, in der Inhalteproduktion. Du hast ja gerade gesagt, du musst halt was produzieren, was du den Leuten zeigst, was sie auf einer unterhaltenden, informativen Ebene abholt. Aber es heißt ja dann eigentlich für ein B2B-Unternehmen, wenn ich mich für Facebook und Facebook-Ads entscheide, muss ich initial viel mehr Aufwand betreiben, um dem Kanal irgendwie was abgewinnen zu können, als wenn ich im B2C-Bereich unterwegs bin.
Also ich glaube, beim B2B oder B2C kann man das nicht festmachen, sondern es kommt eben, wie gesagt, auf das an, was ich eigentlich schon gesagt habe. Also gibt es Targeting-Möglichkeiten? Wahrscheinlich gibt es im Chemiebereich keine oder wenige. Aber vielleicht habe ich hier die richtige Anzeige oder den richtigen Content. Vielleicht habe ich etwas Weltbewegendes entwickelt, kann ja sein, und habe ein so geniales Video. Und ich weiß ja, dass in meiner Timeline häufig solche Videos sind von neuen Erfindungen, die gehen halt viral auch organisch durch die Decke. Also wenn ich was Geniales habe, um den Leuten zu zeigen, dann brauche ich kein gutes Targeting. Oder dann muss das Targeting nur sehr grob sein und dann funktioniert es eben schon. Also pauschalisieren kann man das absolut nicht und meiner Erfahrung nach eben auch nicht an B2B oder B2C, weil die Leute, die im B2B-Bereich meine Zielgruppe sind, sind auch auf Facebook unterwegs. Also auch die haben alle einen Facebook-Account. Wir reden aktuell über 22 Millionen Menschen, die Facebook in Deutschland täglich nutzen, also wirklich jeden Tag. Das ist ein Viertel der deutschen Bevölkerung, die kann ich jeden Tag auf Facebook erreichen und das sind auch die Top-Manager, auch die Zielgruppe, die wirklich dann die im B2B-Bereich die Kaufentscheidung trifft. Also die Leute bekomme ich dort auch. Das Targeting ist vielleicht ein bisschen schwieriger für die Leute, aber wenn ich eben den richtigen Inhalt habe, dann wird das die Leute schon erreichen und dann wird es auch funktionieren.
Genau, da ein kleines praktisches Beispiel. Wir haben ja gesagt, wir erreichen die richtigen Leute mit dem Targeting. Ich glaube, ein Fehler, den auch viele Leute machen, ist halt zu plump an dieses Targeting ranzugehen. Dann zu sagen, okay, ich mache jetzt Chemie, dann muss ich Chemie targeten. Wenn Chemie nicht targetierbar ist, dann ist das nichts für mich. Und sich genau mit dieser Zielgruppe auseinanderzusetzen. Weil wenn wir nämlich an den Punkt kommen und sagen, komme ich wieder aus meiner alten Branche, aber welche Tageszeitung liest denn dieser Mensch oder welches Fachmagazin? Und das ist wiederum targetierbar und ein Fachmagazin kann schon das Manager-Magazin oder das Handelsblatt sein, dann bin ich wieder in einem Bereich, wo ich targetieren kann. Und da auch die Bitte an euch, jeder, der sich mit Facebook-Ads beschäftigt, der muss sich mit den Interessen auseinandersetzen. Keiner weiß genau, warum Facebook jetzt das eine Interesse auswählt und als targetierbar bereitstellt und warum andere Interessen nicht targetierbar sind. Aber je besser ich die Interessen auf Facebook kenne und je besser ich mir meine Persona anhand dieser Interessen zusammen konstruiere, skizziere, desto besser funktioniert meine Anzeige.
Und das gilt eigentlich jetzt, weil du hast gerade das Thema Interessen angesprochen. Also es gibt, wie gesagt, die drei groben Targeting-Möglichkeiten bei Facebook. Interessentargeting, Custom Audiences und Lookalike Audiences. Für alle drei gilt unserer Erfahrung nach eben erstmal je spezifischer, desto besser. Man sollte eben am Anfang versuchen, erstmal relativ spezifisch reinzustarten und wirklich sehr spitz zu targeten, wenn es denn eben möglich ist. Und den Leuten erstmal meine Werbung zu zeigen und meine Werbung zu testen. Und wenn es eben bei den echten Nerds quasi nicht funkt, dann wird es auch schwieriger sein, wenn ich eben mein Targeting erweitere und dann eben ja breiter werde in den Menschen, denen ich meine Werbung zeige. Also die Kunst ist eben genau, liegt irgendwo in der Mitte. Man fängt oder wir fangen in der Regel immer ein bisschen spezifischer und kleiner an und nicht so breit, genau wie du gerade gesagt hast. Und wenn wir dann eben gesehen haben, okay, das, was ich den Leuten zeige, kommt bei meiner Core Audience sehr gut an, dann schaltet man eben weitere Zielgruppen hinzu, erweitert das Targeting, zeigt dann eben anderen Leuten diese Werbung, weil man ja bei den sehr, sehr spezifischen Leuten schon bewiesen hat, okay, es funktioniert, dann skaliert man hoch. Also oft wird eben auch, wie gesagt, zu grob angefangen mit 3 Millionen potenzieller Zielgruppe. Ist alles toll, wenn wir die erreichen können, aber das ist halt dann eben zu breit und da ist per se schon so viel Streuverlust dabei, dass es in der Regel am Anfang nicht funktionieren kann.
Da ist auch immer so ein bisschen, wenn der Ben jetzt sagt 3 Millionen, ne, dann sind das irgendwie 10% der deutschen Facebook-Nutzer, kann das sein?
Ja, ja, ungefähr, ja.
So, das muss man sich halt, also das ist schon viel zu breit, definitiv. Aber wenn man jetzt sagt, okay, wir wählen uns ein Marketingziel aus und gehen erstmal auf Interaktion und dann kommen wir irgendwie einen Schritt weiter im Werbeanzeigenmanager und haben dann die Felder, die wir ausfüllen können. Und wir kommen zu dem Interessenfeld. Wie viele Interessen würdest du in so ein Feld geben? Also sagen wir mal, wir wollen ein Motiv testen. Ne? Wir haben irgendwie ein Paket oder Packaging von irgendeinem Produkt und wollen den Leuten zeigen, wie unser neues Packaging aussieht. Und ich habe eine grobe Vorstellung, wie meine Persona aussieht. Würdest du da möglichst viele Interessen reingeben? Würdest du da ein Interesse reingeben? Oder würdest du einfach nach der Zielgruppengröße gucken, dass du irgendwie auf einen Wert kommst, der dann vielleicht bei 1% der deutschen Facebook-Nutzer liegt, bei 300.000 und dann verschiedene Interessen kombinieren? Wie würdest du da vorgehen? Jetzt mal so einfach.
Ja, also in der Regel nach der Zielgruppengröße arbeiten, also eine optimale Audience Size, unserer Erfahrung nach für den ersten Test, sollte eben ja nicht zu klein und auch nicht zu groß sein. Also wenn wir in Deutschland unterwegs sind, dann ist es halt unserer Erfahrung nach, also wenn wir im Targeting unter 10.000 Leute haben, dann muss man einfach nur wissen, diese 10.000 Leute sind sehr, sehr schnell erreicht. Und wenn sie das einmal gesehen haben und ihr nichts ändert, dann werden sie das eben von Facebook nochmal angezeigt bekommen und nochmal angezeigt bekommen. Es wird dann also sehr, sehr schnell sehr teuer und das muss man auf dem Schirm haben. Also es ist nicht per se schlecht, eine Audience Size von unter 10.000 Personen zu wählen, aber man muss einfach auf dem Schirm haben, die haben das sehr, sehr schnell gesehen und wenn sie es einmal gesehen haben und nicht geliked haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie es beim zweiten Mal liken, noch viel, viel geringer. Und also unter 10.000 Personen würden wir in der Regel nicht anfangen und das Ganze geht eben meiner Meinung nach hoch und eine Zielgruppe sollte unserer Erfahrung nach eben nicht über diese 1% von Deutschland hinausgehen, später eben vielleicht, wenn ich eben eine große Kampagne habe, die schon lange läuft und die eben sehr, sehr gut konvertiert, kann das natürlich alles Sinn machen, aber wir würden extrem empfehlen, irgendwo zwischen 10.000 und 300.000 Personen im ersten Targeting zu bleiben. Zumindest bei einer Ad-Group.
Wie ist deine Erfahrung? Also, es ist ja also, wenn wir jetzt darüber reden, wir haben einen Kanal, in dem wir Budget packen und Sachen ausliefern lassen. Für eine Reichweite von 300.000 ist das ja ganz nett. Es gibt ja wahrscheinlich, oder es gibt ja im E-Commerce oder im Online-Bereich Leute, die direkt irgendwie ganz Deutschland plakatieren wollen oder jeden mal erreichen wollen. Ne? Das ist unserer Meinung nach schon schwierig, aber jetzt denkt man mal weiter, hat die 300.000 erreicht, ja, und weiß, was deine Herzzielgruppe ist. Wie würdest du da weiter vorgehen? Weil, würdest du das dann split testen? Würdest du irgendwie neue Kampagnen erstellen? Die Zielgruppe von vielen da draußen ist wahrscheinlich größer als 300.000, oder?
Ja, das ist es eben genau. Also, du kannst natürlich auch den anderen Leuten das zeigen, aber dann würde ich eben nicht alle in eine Ad-Group, wie man eben sagt, packen, nicht alle in eine Anzeigengruppe packen, sondern eben eine zweite Anzeigengruppe erstellen mit Zielgruppe A und die zweite Anzeigengruppe ist eben Zielgruppe B. Entweder man testet halt genau die gleiche Anzeige oder man ändert sogar das Wording. Also in der Regel würden wir immer in dieser Audience-Size-Größe irgendwie versuchen zu arbeiten, solange wir jetzt erstmal deutschlandweit unterwegs sind. Und wenn ich eben Zielgruppen habe oder auch Interessen, es gibt auch einzelne Interessen, die halt irgendwie schon 1-2 Millionen Personen in Deutschland haben, dann splittet halt wieder. Also dann nehmt halt das Interesse, aber dann packt ihr in eine Ad-Group eben die Männer, die das Interesse liken, und die andere Ad-Group eben die Frauen, die das Interesse liken und testet, dann könnt ihr schon mal auf dem Niveau testen.
Also
dann
bin ich ja als Advertiser auf Facebook im Vergleich zu anderen Kanälen viel häufiger darauf angewiesen, beziehungsweise ist es für mich viel aufwendiger, immer wieder nachzujustieren, oder? Also was ist da deine Erfahrung? Wie oft fasst du so eine Kampagne an? Wie oft guckst du da rein und wie oft änderst du auch Parameter? Weil wir haben eben gesagt, wir können auf Streuverluste reagieren. Eigentlich ist es ja ein permanentes Wettrennen um die richtige Zielgruppe, um vernünftige Klick- und Interaktionspreise. Eigentlich ist es ja dann eine Betreuung, die man Tag oder ein Reingucken auf Tagesbasis, oder?
Genau, also nicht nur eigentlich, sondern das empfehlen wir eben auf jeden Fall. Also das bedeutet Arbeit, das ist vollkommen klar. Es ist eben weniger, deswegen auch in dem Part.
Also man wird nicht schnell und hektisch reich. Also man muss da schon Arbeit reinstecken.
Die Zeiten sind vorbei. Speziell in dem Part kann man es eben auch wiederum meiner Ansicht nach nicht mit AdWords vergleichen. Weil wenn ich in AdWords einmal meine Kampagnen gefunden habe, dann kann ich die erstmal laufen lassen. Auch da schaut man natürlich regelmäßig rein. Aber ich glaube, man muss nicht so ganz verrückt sein wie im Facebook-Bereich, weil im AdWords-Bereich bei den Keywords habe ich ja immer neue Leute, die aber immer die gleiche Intention bei einer Suchanfrage mehr oder weniger haben. Und das ist einfach ein anderes Setup als bei Facebook. Die Leute machen immer das Gleiche. Sie wollen gerade, wie sie Katzenvideos anschauen und kriegen eure Werbung angezeigt. Also Facebook bedarf auf jeden Fall einer intensiveren Beschäftigung, vor allen Dingen eben in den ersten Tagen. Das ist aber eben auch genau der große Vorteil. Also es gab keine Marketingform, wo ich so schnell Signale bekommen habe, direktes Kundenfeedback bekommen. Ihr bekommt ja auch Kommentare von den Leuten. Also wenn ich einen Werbespot produziere, einen TV-Spot und der erstmal läuft, da ein Feedback zu bekommen, das, wie gesagt, das kriegst du das dauert Monate. Bei Facebook kriegst du es innerhalb von wenigen Stunden, kriegst du vielleicht schon die ersten Kommentare von Leuten, die genervt sind. Da kannst du halt drauf anpassen und theoretisch sehr schnell auch die Kampagne wieder stoppen und kein Geld verblasen. Das hat natürlich, wie gesagt, zur Bedeutung, dass du natürlich auch öfter reinschauen musst. Und vor allen Dingen in den ersten Tagen ist es halt zu empfehlen, wirklich einmal täglich reinzuschauen. Meiner Erfahrung nach sind auch die ersten 2 Tage einer neuen Kampagne die wichtigste. Okay. Also nach einem Tag siehst du sehr, sehr viele Unterschiede in der Performance und kannst halt darauf reagieren und dann passt du es nochmal den zweiten Tag an und dann bist du eigentlich irgendwo schon beim Pareto-Prinzip, dann hast du, glaube ich, schon 80% deiner Arbeit getan nach den ersten 2 Tagen. Dann kommt es natürlich darauf an, wie lange läuft die Kampagne, wie viel Budget wird ausgegeben und so weiter. Aber in den ersten 48 Stunden ist der Großteil dieser Arbeit eigentlich getan und alles, was man danach macht, macht dann eben noch die anderen 20% aus.
Okay. Wenn du so ein Interesse jetzt testest, ja, ich sag mal, weiß ich nicht, ich will meine Produktverpackung oder irgendwie mein neues, tolles Produkt meiner Zielgruppe zeigen und möchte mal so ein Interesse testen. Was würdest du da initial für Geld in die Hand nehmen, um ein Interesse zu testen?
Wie viel würdest du denn in die Hand nehmen?
Ich weiß nicht, ich würde auf jeden Fall, glaube ich, nicht mehr als 10 Euro investieren. Also das ist so ein bisschen das, was das den Kanal auch für mich so besonders macht, aus Advertiser-Sicht. Gerade wenn man mit Leuten spricht, die viele Kanäle betreuen, glaubt dieser Überraschungsmoment ist erstmal, ich kann initial für wenig Geld sehr viel herausfinden, wo in welche Richtung das Ganze geht. Also eine Prognose vor Anzeigenerstellung zu machen, wie viel mich am Ende der Klick kostet, das ist schwierig. Aber dann irgendwie so nach den ersten 2 Tagen, nach 10 Euro zu sehen, wo geht die Reise hin, ist halt definitiv möglich. Und das ist schon spannend, oder? Also ich glaube, es gibt keinen Kanal, wo ich mit so wenig Geld so schnell Rückschlüsse ziehen kann.
Ja, auf jeden Fall. Also du siehst es halt innerhalb von wenigen Stunden, beziehungsweise eigentlich nach 24 Stunden ist meiner Erfahrung nach eigentlich der beste Zeitpunkt, ja, über eine Kampagne mal drüber zu schauen. Und ja, du hast eben durch die Mechanismen innerhalb von Facebook eben die Möglichkeit, mit sehr, sehr wenigen Euros schon zu sehen, wo die Reise eigentlich hingeht. Es gibt ja sogar im Ad Manager, bereits bevor du eine Werbung schaltest, auch noch diesen Balken zu spezifisch oder zu breit. Da sollte man auch drauf achten. Also am Anfang habe ich da überhaupt nicht drauf geachtet.
Der Tacho oben rechts, ne?
Also der Tacho oben rechts ist gar nicht so schlecht. Also einfach nur, um schon mal auszuschließen, dass ihr eben ganz zu spitz seid oder ganz zu breit seid. Dafür ist es auf jeden Fall sehr zu empfehlen, ja.
Okay, dann nehme ich 10 Euro in die Hand, lass das mal laufen und dann gucke ich mal, was passiert. Du hast jetzt gesagt, nach 24 Stunden würdest du das erstmal reingucken. Wann würdest du anfangen, Sachen zu ändern? Willst du direkt dann nach den 24 Stunden gucken, was funktioniert, was nicht? Oder lässt es dann nochmal 24 Stunden laufen? Wie sieht das so? Sieht das so deine Routine aus?
Eine Routine gibt's da nicht. Das ist halt dann von der Performance abhängig. Performt meine Anzeige generell gut? Habe ich auf einmal, wenn es jetzt eine Klicks-to-Website-Anzeige ist, habe ich auf einmal sehr, sehr viele Klicks für weniger als 20 Cent? Ja, dann funktioniert die Anzeige natürlich gut und dann muss ich wahrscheinlich auch nicht so viel umstellen, wenn die Performance insgesamt halt sehr, sehr gut ist. Wenn ich eben nach 24 Stunden sehr hohe Unterschiede merke und halt sehe, okay, die eine Zielgruppe klickt sehr, sehr häufig für sehr, sehr wenig Geld, während die andere Zielgruppe eben gar nicht klickt, ja, dann muss ich eben schneller anpassen, aber das ist natürlich von der Performance der Anzeige dann abhängig und Pauschalaussagen sind natürlich schwierig.
So wie immer. Es kommt darauf an, die Rechtsanwaltsantwort. Aber jetzt haben wir ja viel über Interessentargeting und Reichweiten gesprochen und Mechanismen. Aber 20, für mich ist das immer nur 20% so. Die Technik ist 20%, 80% ist eigentlich die wirkliche Anzeige. Hast du in letzter
Also ich
Zeit.
sehe schon ein bisschen mehr, da muss ich einmal
Ja,
dazwischen gehen. Ich sehe schon ein bisschen
okay.
mehr. Also
Ich muss einfach mal eine Lanze für Kreativität brechen. So, es
definitiv
geht
ist das,
immer unter in dem ganzen Bereich.
definitiv ist das wichtig, aber das Thema Split-Testing, da müssen wir jetzt nochmal, bevor wir weitermachen, drauf einbauen. Das ist wirklich einer der wichtigsten Punkte, die ihr eben von Anfang an einfach berücksichtigen müsst. Ich rate jedem von ersten Tag an einen Split-Test aufzusetzen. Der muss nicht so groß sein, dass man direkt den Ad-Manager, welchen man auch immer benutzt, zum Zusammensturz
Abstürzen
bringt.
bringt.
Aber selbst wenn ihr eben zwei, drei verschiedene Zielgruppen gegeneinander testet oder zwei, drei verschiedene Bilder gegeneinander oder Altersgruppen oder sonst was, dann lernt ihr nach 24 Stunden schon sehr, sehr viel über eure Zielgruppe und über eure Kampagne. Wie kommt eure Kampagne bei der Zielgruppe an? Das ist, wie gesagt, um es nochmal zu erwähnen, das ist der große Wurf von Facebook Advertising. Das gab es vorher nie. Ihr könnt aber eben nur auf Streuverluste reagieren, wenn ihr Split-Testing macht. Wenn ihr eine Kampagne, eine Ad-Group und eine Anzeige ausspielt, dann seht ihr am Ende eine Zahl, CTR, 5%, und ihr wisst eben nicht wirklich, wo sie herkommt. Beziehungsweise könnt dann nicht so schnell reagieren. Deswegen raten wir jedem, fangt an, wenn ihr anfangt, macht Split-Testing. Ihr müsst es nicht direkt übertreiben, aber beschäftigt euch mit dem Thema. Und ja, ihr werdet auf jeden Fall schneller Erfolge sehen, weil ihr schneller einfach seht, was funktioniert gut und was funktioniert schlecht.
Wenn du jetzt in einem Unternehmen sitzen würdest und du hättest Budget und beauftragst eine Agentur und die macht dir einen Vorschlag für Facebook-Werbung und die schlägt dir nicht vor, Split-Testing zu machen, würdest du einfach pauschal sagen, mit der arbeite ich nicht zusammen?
Ja, da würde ich auf jeden Fall mal nachfragen, ja, wie Sie denn denken, die Kampagnen-Performance dann auch wirklich optimieren zu können. Und ja, zu fragen war, warum da eventuell kein Split-Testing in dem Fall Sinn macht.
Ja, es ist tatsächlich so ein Phänomen, was da draußen ja immer noch herrscht. Media-Agenturen Laufzeit 2 Wochen, 40.000 Euro einmal durchziehen und dann am Ende sagen, ja, hat nicht funktioniert oder hat funktioniert. Also nutzt da auch auf jeden Fall den Hebel, da auf
Da kann ich auch
Tagesbasis
TV-Werbung noch schalten. Das ist ja genau der
reinzugucken.
Punkt. Also, ne?
Ja, gut, aber
Ja, jetzt hast du es gerade schon gesagt. Der andere wichtige Part, du hast gesagt, 20% halte ich für sehr ein bisschen gewagt, aber ein mindestens genauso wichtiger Anteil am Erfolg macht dann eben auch die eigentliche Anzeige. Also das, was ich den Leuten zeige, ist mindestens genauso wichtig wie das Targeting.
was war denn die schlechteste Anzeige, die du je auf Facebook gesehen hast?
Die schlechteste Anzeige war, wie gesagt, irgendeine direkt abverkaufsorientierte Anzeige. Jetzt kaufen 40%.
Okay.
Davon habe ich nicht nur eine, sondern gefühlt 20 gesehen, deswegen kann ich jetzt kein spezielles Beispiel rauspicken.
Ja, mein spezielles Lowlight ist tatsächlich eine Anzeige von einer amerikanischen Skateboard-Schuhmarke, die einfach ein rotes Visual mit Sale und einfach rausgefeuert hat und die Landingpage war, glaube ich, noch nicht mal mit Rabatten. Also es war.
Das macht auf AdWords Sinn, wenn für das Keyword, ne, Vans macht das halt Sinn, diese Werbung zu schalten. Aber im Facebook-Bereich ist es ein bisschen schwieriger.
Gut, anders gefragt, was macht für dich eine gute Anzeige aus?
Ja, der erste Punkt ist eben, ja, die Anzeige sollte vielleicht gar nicht als Anzeige wahrgenommen werden. Die Menschen sind eben nicht auf Facebook unterwegs, um eure Produkte zu verkaufen. Sie befinden sich gerade in einem, ja, Freizeitmodus und ja, die wollen unterhalten werden. Die wollen Neuigkeiten erfahren auf Facebook und ich muss ihnen eben Neuigkeiten bieten. Wenn eine Werbung eben schon aufgrund des Bildes direkt als Werbung wahrgenommen ist, wenn eben ein fetter guter Preis drauf ist, ein Sale drauf steht, dann nimmt man innerhalb von Millisekunden wahr, das ist Werbung und die möchte ich nicht sehen. Das gleiche gilt natürlich für ganz viele Stock-Images. Die Menschen kennen sowas mittlerweile und wenn eben eine Werbung direkt als Werbung identifiziert wird, dann, ja, dann scrollt man eben direkt weiter. Und das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte. Versucht es eben im ersten Step nicht direkt auf den Abverkauf zu gehen, sondern versucht erstmal die Leute irgendwie, ja, zum Stehenbleiben zu bewegen. Und das schafft ihr in der Regel nicht, wenn ihr direkt auf, ja, ein Call to Action raushaut, jetzt kaufen 40%.
Das ist die wichtigste Herausforderung für alle. Ihr müsst den Nutzer dazu zu bringen. Ne, was ge ja, genau. Ihr müsst den Nutzer dazu bringen, mit dem Daumen beim Scrollen zu stoppen. Wenn er das schafft, das ist der, wie man so schön sagt, Thumb-Stopping-Moment. Dann ist es Dann habt ihr einen guten Job gemacht. Okay, die Anzeige darf nicht als Anzeige wahrgenommen werden, was jetzt hier Sale-Banner und irgendwie 40% Abverkauf, Rabatt und so. Das kann natürlich funktionieren, wenn meine Zielgruppe preissensibel ist und das Produkt schon kennt.
Oder im Retargeting. Oder deswegen, im Retargeting, klar. Aber per se so ist es eben immer schwierig. Und ja, der zweite Punkt ist eben, der hängt damit eben stark zusammen, ist eben das Thema Emotionen. Facebook hat nicht ohne Grund verschiedene Emoji-Buttons, über denen Menschen eben ihre Emotionen äußern können. Das Ganze ist eben sehr emotionsgetrieben. Beiträge, ob sowohl als organisch als auch paid, die uns begeistern, die uns zum Lachen bringen, zum Weinen bringen, das sind die Themen, die auf Facebook interessant sind. Das sind die Gründe, warum Menschen sich auf Facebook tummeln. Und ich muss eben versuchen, irgendwie auch Emotionen auszulesen.
Aber dann ist doch die Kreativ-, also ich meine, 80-20-Aufteilung gewagt, ja oder nein, aber initial ist es doch viel wichtiger, kreativ eine Anzeige, also mich von der Zeitaufteilung her, wenn ich an so eine Anzeige rangehe, damit zu beschäftigen, was ist das Bild und was ist der Text und wie schaffe ich es denn, die Person irgendwann zum Stoppen zu bringen und zu überzeugen. Ich meine, jeder, der eine Anzeige baut, die ein Nutzer von sich aus teilt, der hat doch einen guten Job gemacht, oder?
Genau so sieht's aus. Also das ist genau das, worum es geht. Also speziell das Bild, was du eben gerade angesprochen hast, ist halt so, so extrem wichtig. Und das ist eben der große Faktor, der jetzt eben im Vergleich zu AdWords-Anzeigen einfach hinzukommt. Bei AdWords reden wir nur über Text. Und im Facebook-Bereich habe ich eben den visuellen Content, sei es ein Video oder eben in den meisten Fällen eben das Bild. Was auf diesem Bild drauf ist und was auf diesem Video zu sehen ist, das ist so, so extrem wichtig und hat einen so weite Auswirkungen auf die Kosten, die ihr am Ende haben werdet, um eure Werbebotschaft in die Leute rauszubringen. Das halt enormen Einfluss darauf.
Also ist jeder gut beraten, sich einen guten Grafiker beiseite zu stellen, wenn er effektiv Facebook oder gut funktionierende Facebook-Anzeigen
bauen. Wobei aber Grafiker und der Creative Part, also das ist ja nochmal, die Grafik kann ja noch so, die Sale-Grafik kann ja noch so toll designt sein, am Ende ist es immer noch eine Sale-Grafik, also der kreative Part ist genauso wichtig. Das perfekte Anforderungsprofil eines Facebook-Advertiser ist es eben auch, den kreativen Part und den datenzahlengetriebenen Part irgendwie miteinander zu verknüpfen zu können. Und gerade im Creative-Bereich, also nur vom Grafiker hast du den Krieg auch noch nicht gewonnen, okay. Will ich nur damit sagen. Also nur wenn es perfekt durchgestylt ist, dass eine super CI ist, hast du den Krieg noch nicht gewonnen. Häufig sind es auch die ganz schäbigen Anzeigen, die dann gut funktionieren. Warum? Weil sie rausstechen, weil sie besonders sind. Ihr müsst halt irgendwie rausstechen aus der Masse. Und wie gesagt, Facebook Advertising ist eine sehr, sehr innovative Marketingform, aber sie reiht sich eigentlich nur in die anderen Push-Marketing-Kanäle an. Und was es halt schon immer gab, ist eigentlich dieses AIDA-Prinzip. Das ist schon althergeholt und es gilt halt immer noch. Attention, Interest, Desire, Action. Wenn ich am Ende irgendwie eine Aktion vom Nutzer erzielen möchte, dann muss am Anfang erstmal die Intention passiert sein. Also wir müssen die Leute erstmal dazu bekommen, überhaupt sich mit mir zu beschäftigen. Ich muss erstmal die Aufmerksamkeit zu gewinnen. Und die Aufmerksamkeit bekomme ich bei Facebook nur über den visuellen Anteil der Werbung, also über das Bild oder über das Video. Das macht den Großteil des Ganzen eigentlich aus.
Du sagst jetzt Attention, Interest, Desire, Action. Am Ende ist es doch dann auch, also jetzt reden wir ja in der Facebook-Umgebung auch von einem Kanal, wo dann häufig gesagt wird, Clickbaiting ist böse und ne, man versucht irgendwie die Leute auf Biegen und Brechen auf seine Seite zu bekommen. Das würde ja bedeuten, derjenige, der es schafft, am lautesten zu trommeln, gewinnt am Ende den Krieg. Aber ist deiner Meinung nach noch nicht noch viel, also was macht Facebook, um zu sagen, okay, nicht nur derjenige, der am lautesten trommelt, sondern der am Ende die Erwartungshaltung des Nutzers übertrifft, gewinnt den Krieg. Also wie misst Facebook die Effizienz von Werbung? Wie kann ich denn als derjenige, der jetzt eine geile Anzeige und geiles Targeting gemacht hat, noch besser werden und herausfinden, wie Facebook denn mich wirklich auch wahrnimmt als Advertiser?
Genau, also du hast vollkommen richtig. Es geht darum, wer trommelt am lautesten, ja. Aber ich darf natürlich auch nicht so laut trommeln und wie gesagt, Erwartungen eben dann nicht erfüllen oder eben enttäuschen, weil dann gibt es eben negative Signale und das Ganze wird eben bei Facebook im Relevance Score gemessen. Also wenn ich
was können so negative Signale
sein? Genau, also wenn ich bei Facebook Werbung schalte, dann wenn meine Ad bei 500 Impressionen angekommen ist, wird von Facebook der Relevance Score berechnet. Die Werbung wird dann eben bewertet. Das ist ein bisschen ähnlich zum Quality Score bei AdWords. Und da misst Facebook eben das positive und negative Feedback. Und ja, was ist negatives Feedback? Man kann auf jeder Werbeanzeige ganz rechts oben gibt es einen kleinen Haken, so ein kleines Dropdown-Menü. Das kann man aufmachen. Da gibt es dann so Menüpunkte wie, warum wird mir diese Anzeige ausgestrahlt? Okay. Und dann gibt es eben auch da den Button, diese Anzeige nervt. Ich möchte diese Anzeige nicht mehr sehen. Und dann kann man sogar auch noch einstellen, dass man überhaupt keine Werbung mehr von diesem speziellen Advertiser sehen möchte. Ah, okay, cool. Und dieses Signal ist natürlich extrem stark für Facebook. Also jeder, der überhaupt rechts oben dieses Dropdown-Menü findet und dann auch noch wirklich draufklickt, dass er nicht nur diese Werbung, sondern auch noch die komplette Werbung von diesem Advertiser nicht mehr sehen möchte. Ein stärkeres negatives Signal gibt es, glaube ich, kaum. Das heißt, und das sind die Signale, die Facebook da eben misst.
Genauso, das heißt, ich gehe jetzt auf eine Seite von einem Konkurrenten, warte bei Facebook, bis mir die Anzeige angezeigt wird und blocke einfach diese ganzen Anzeigen weg, damit der negativen Relevance Score bekommt.
Ja, ich glaube, leider wirst du nur mit einer Person da nicht viel, selbst okay. Wenn du dich doch mit deinen Cousins zusammentust, wirst du da, glaube ich, nicht viel erreichen mit 5 Accounts auf einer Kampagne, wo irgendwie 100 Euro ausgegeben wird. Sind so viele andere Impressionen da, dass das leider ein Kämpfen gegen Windmühlen ist. Mhm. Aber theoretisch ist es so und ich mache auch bei allen meinen befreundeten Leuten, klicke ich immer auf diese Anzeige, ist nützlich. Klar, das funktioniert
auf jeden Fall. Du kannst auch positiv bewerten.
Genau, also diese Anzeige ist nützlich, ist quasi das positive Feedback. Das kann man sogar im Ad-Manager dann sehen. Also es gibt ja diese zusätzlichen Spalten und da kann man sogar auch die Spalte auswählen, wie oft gab es positives und negatives Feedback. Positives Feedback ist eben der Klick auf den Button, diese Anzeige ist nützlich, negatives Feedback eben diese Anzeige nervt. Und weitere Signale sind natürlich dann eben einfach die Interaktionen mit den Anzeigen. Also wird häufig auf Like geklickt oder je nachdem, was es eben für eine Anzeige ist, misst Facebook wirklich ja das konkrete Ziel, wie oft wird das erreicht. Wird häufig gekauft, wird häufig ein Purchase-Event ausgelöst von Leuten, die die Anzeige gesehen haben, dann fließt das positiv in den Relevance Score rein. Okay. Und ja, wie gesagt, er wird berechnet und der liegt zwischen 1 und 10, wenn ich eine 1 habe, dann ist es extrem schlecht und wenn ich eine 10 habe, habe ich definitiv einen richtigen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Kampagnen, weil dann ist es ähnlich wie bei AdWords, der Relevance Score fließt dann auf mein CPC-Gebot ein, also ich habe ja, egal was ich im Ad-Manager eingestellt habe, wird es ja umberechnet in einen Klickpreis, den ich am Ende biete, beziehungsweise einen CPM-Preis.
Kost per Mai, ja.
Genau. Tausender Kontakt. Genau, da ist ja grundsätzlich erstmal das Gebotsverfahren läuft so ab. Aber es kommt dann dieser Factor Relevance Score hinzu. Und selbst wenn ich eben nicht so viel biete wie ein anderer Advertiser, ich aber eben einen sehr hohen Relevance Score habe, dann möchte Facebook lieber meine Werbung ausstrahlen, weil am Ende ist für Facebook das Wichtigste eben Happy Nutzer. Die wollen, dass die Leute immer wieder kommen und dass Facebook halt immer weiterhin viel genutzt wird. Und deswegen nehmen sie halt in Kauf, dass es kurzfristig jemanden gibt, der mehr bietet, um langfristig eben das beste Nutzererlebnis zu erzielen.
Wenn du Anzeigen schaltest, guckst, also auf den Relevance Score scheinst du ja zu gucken.
Genau.
Die positiven, negativen Feedback-Statistiken, ziehst du die? Also guckst du dir an, wie oft das passiert
auch? Habe ich mal so aus Joke mal reingeschaut, aber der Relevance Score ist wichtig und er wird eigentlich immer wichtiger. Also
aber du kannst schon sagen, dass die Interaktion auf die Anzeige per se schon eine hohe Auswirkung
definitiv hat. Definitiv. Eine sehr hohe Auswirkung. Gefühlt ist es aktuell so, dass speziell Kommentare auch noch gefühlt ein bisschen überbewertet werden. Also wenn ich viele Kommentare bekomme,
das ist dann der Klassiker, markiere deine 2 Millionen Freunde darunter und du kannst irgendwie das große Einhorn gewinnen dann.
Das funktioniert unserer Erfahrung nach aktuell noch sehr, sehr gut und häufig erzielst du dann sehr schnell einen Relevance Score von 10 und ihr werdet es merken, eine Anzeige, die einen Relevance Score von 10 hat, performt einfach viel besser. Der Relevance Score ist natürlich nicht die ultimative KPI für alles. Also am Ende ist natürlich erstmal am wichtigsten, wie viel verkaufe ich oder was auch immer möchte ich jetzt für ein Ziel erreichen. Aber der Relevance Score wird immer wichtiger, weil es kommen immer mehr Werbetreibende auf die Plattform drauf. Wir haben es ja gehört jetzt aktuell. Facebook ist laut eigenen Aussagen sogar quasi schon am Ende von möglichen Platzierungen überhaupt. Und ja, der Wettbewerb wird immer höher. Und deswegen wird der Relevance Score eben auch immer
wichtiger. Also dann werden die Qualitätsfaktoren ja weiter in den Fokus rücken, wenn nicht mehr Platzierungen.
Im Vergleich zu vor 3-4 Jahren, also ist der Relevance Score eben heutzutage viel, viel wichtiger. Definitiv. Und der wird immer wichtiger.
Wenn ich jetzt sehe, ich habe einen Konkurrenten und der hat eine verdammt gute Anzeige, die irgendwie interaktionsstark ist, lohnt es sich, die Anzeige nachzubauen? Also wenn ich jetzt sehe, der hat irgendwie ein geiles Bild oder einen geilen Teaser, Meinst du, das funktioniert, wenn ich irgendwie Copycat auf eine Anzeige mache, oder sollte ich lieber die Zeit investieren, um mehr Hirnschmalz in eine eigene Ad zu stecken? Also jetzt, ich hab ein Bild mit einem Text drauf und sehe, dass dieses Statement oder dieser Text auf dem Bild gut funktioniert. Ich kopiere das eins zu eins. Funktioniert das deiner Meinung nach oder nicht?
Also ich würde kurzfristig sagen, auf jeden Fall. Also das hängt wieder von sehr vielen Faktoren ab. Hat halb Deutschland diese Werbung schon gesehen, dann wird es wahrscheinlich nicht so gut funktionieren. Also die Leute, die ich dann targete, haben die vielleicht schon die Werbung meines Konkurrenten gesehen? Das weiß ich natürlich nicht. Aber ja, also wie sagt man, Great Artist Copy, Good Artist Copy und Great Artist Steal. Also wenn es mal jemand anders eine gute Idee hat,
wenn wir es inspirieren.
Genau, kann man sich da sehr, sehr gut inspirieren lassen. Man muss natürlich irgendwie Copyright-Rechte vielleicht für irgendwelche Bilder berücksichtigen, aber ich bin da ganz offen. Natürlich kann das funktionieren und hängt eben auch davon ab, ja, wie gut ist mein Konkurrent, beziehungsweise wie viel Geld hat er vielleicht auch schon ausgegeben, hat Deutschland die Werbung schon gesehen.
Aber kann ich denn sehen, was er bucht? Also wenn ich jetzt sage,
also
ich
hab natürlich ist es am besten, selber eine eigene kreative Idee zu haben. Nur so ein Prozess ist natürlich viel, viel länger. Etwas zu kopieren geht halt relativ schnell und klar kann man mit sowas mal anfangen.
Aber wenn ich jetzt einen direkten Konkurrent habe, der das gleiche Produkt anbietet und eher auf die gleiche Zielgruppe geht, was muss ich denn tun, damit ich die Anzeigen von meinem Konkurrent sehe? Weil ich kann ja maßgeblich eigentlich nicht auf seine Timeline gucken, weil das wird halt nicht auf der Timeline verewigt. Ja? Also ich muss schon in der Zielgruppe sein, oder gibt es die Möglichkeit, oder wie guckst, wenn du dir so eine Konkurrenzanalyse irgendwie mal anguckst, was irgendwie die anderen machen, wie kriegt man denn die Anzeigen von Konkurrenten?
Ja gut, erstmal die Seite liken, weil in der Regel nimmt jeder mal irgendwie, dass er aus seinen eigenen Fans targetet.
Also immer den Konkurrenten liken.
Den Konkurrenten liken, ich meine, macht man sowieso, also erstmal den Konkurrenten überhaupt anschauen, also grundsätzlich ist eine Wettbewerbsanalyse, bevor ich überhaupt irgendwas mache, immer zu empfehlen. Und ja, dann like ich die Seite und man muss jetzt einfach da mal hoffen, dass man vielleicht die erste Kampagne sieht, aber ab dann wird es eigentlich wichtig. Dann klickt man eben auf diese Anzeige ist nützlich. Und ihr werdet relativ schnell sehen, sobald ihr das 2-3 Mal gemacht habt, werdet ihr nur noch oder sehr viele vergleichbare Kampagnen sehen. So funktioniert eben der Facebook-Algorithmus und ich finde, dass er auch gerade in den letzten Monaten in dem Bereich noch sehr, sehr stark geworden ist. Sobald einmal was Neues, also jeder Facebook-Nutzer hat ja irgendwie jetzt sein Interessenset oder wurde von Facebook irgendwie einkategorisiert und ich merke das immer mehr, sobald was Neues hinzukommt, ist Facebook ganz, ganz schnell und zeigt dir ganz, ganz viele andere neue Sachen, die aus dem gleichen neuen Themenfeld kommen. Okay. Und das werdet ihr häufig sehen, also wenn ihr euch vielleicht vorher eben gar nicht mit dem Thema Gartenmöbel, obwohl ihr dort arbeitet, vielleicht noch gar nicht mit dem Thema auf Facebook beschäftigt habt, euren ersten Konkurrenten geliked habt und dann eine seiner Anzeigen mit diese Anzeige ist nützlich aufgewertet habt, dann werdet ihr merken, dass ihr relativ schnell auch andere Gartenmöbel-Anzeigen in eurer Timeline seht. Kleiner Tipp ist auch, es kann eventuell Sinn machen, sich einen weiteren Account zu machen oder eben nur diese ganzen Seiten zu liken, den man eben quasi nur für die Recherche benutzt. Kann eben auch okay. Funktionieren, ja.
Ah, spannend, also kann man schon relativ viel Zeit damit verwenden, erstmal die Konkurrenz zu checken und sich erstmal anzuschauen, wie die so auf dem Kanal agieren.
Genau, also gerade wenn ich von null anfange, würde ich immer erst loslegen, was machen meine Mitbewerber oder was machen ähnliche Firmen. Die müssen ja auch gar nicht aus Deutschland sein. Es gibt in der Regel irgendwen, der irgendwie ansatzweise das Gleiche oder was Ähnliches verkauft. Und ich würde mich am Anfang immer bei den anderen orientieren, beziehungsweise inspirieren lassen, weil das ist halt deutlich einfacher, dann loszulegen. Und während man halt die ersten Gehversuche macht, fallen einem eben auch eigene Themen und eigene kreative Ideen ein, aber die fallen eben nicht vom Baum. Und so würde ich in der Regel immer rangehen und so tun wir es eigentlich auch.
Ne? Also Tipp ist auf jeden Fall auf die Facebook-Seite des Konkurrenten gehen, sich mal angucken, mit was der organisch schon irgendwie ein bisschen Welle gemacht hat und versuchen, das irgendwie im Kontext zu adaptieren, nachzubauen, wenn ich jetzt nicht zwingend die Anzeigen von ihm sehe. Also ich kann das ja auch organisch machen. Ne? Also ich kann ja auch irgendwie gucken, wie hat der in den letzten Monaten irgendwie abgeliefert, was hat bei dem gut funktioniert und nehme mir das Format und versuche das entsprechend zu kopieren, weil die gleiche, also er hat ja eine ähnliche Zielgruppe.
Genau, ja, also genau so würde ich da rangehen, ja.
Okay. Gibt es da ein Tool für?
Ja, gibt tatsächlich mehrere Tools. Wir können euch mal ein paar auch in die Shownotes packen. Also es gibt Quintly auf jeden Fall, die man nutzen kann, um ja sich sehr viele Statistiken anzuschauen. Das ist jetzt speziell aber ein Tool für den organischen Bereich, aber man kann eben auch aus den organischen Themen viel ziehen. Also diese strikte Trennung zwischen Organic und Paid, die ist auch nicht gut. Also das hängt sehr, sehr viel miteinander zusammen. Das, was die Leute auf der Fanpage so schon gut finden, die organischen Beiträge, diese Themen oder diese Ansprachen finden Sie in der Regel auch bei Anzeigen gut. Also da kann man viel draus ziehen. Man sollte das nicht knallhart trennen. Also bei Quintly kann man viel sehen, auch was Uhrzeiten und was Posttypen angeht und eben auch was bestimmte Beiträge angeht. Dann gibt es von AdEspresso ein Tool und einen Blog, den wir euch sowieso ans Herz legen. Gibt es auch die Ad Gallery. Da kann man wirklich ja Begriffe eingeben und da findet man wirklich dann konkrete Facebook-Anzeigen.
Okay, cool.
Speziell aus dem amerikanischen Bereich häufig, aber ich würde mir die Inspiration in der Regel immer auch in den Staaten holen. Also ich glaube, das ist, was viele eben auch einfach nicht machen, immer über den Tellerrand schauen, weil die Staaten sind in der Regel ein bis zwei Jahre voraus.
Lauter trommeln.
Ja, die können einfach lauter trommeln und die haben auch noch viel, viel mehr Targeting-Möglichkeiten und in der Regel gibt es immer irgendwie einen Amerikaner, der was Ähnliches macht oder von dem ihr euch inspirieren lassen kann. Das muss ja auch nicht speziell die gleiche Nische und das gleiche Endprodukt sein, aber sich einfach mal dort zu inspirieren, also diese AdEspresso Ad Gallery, die ist auch wirklich kostenlos, fangt da mal an, Begriffe einzugeben und spielt da mal ein bisschen rum. Man kann da schon einiges rausziehen.
Du hast jetzt gerade gesagt, die Amis haben andere Möglichkeiten zu targetieren. Bringt es was, mein Facebook-Account auf Englisch, also USA umzustellen? Habe ich dann die Möglichkeiten?
Nee, das bringt meiner Erfahrung nach nichts. Es geht halt speziell im Targeting-Bereich. Also okay. Es gibt halt einfach, also es gibt einfach viel, viel mehr Menschen, die in Amerika unterwegs sind. Also viel, viel mehr Facebook-Seiten, die viel, viel mehr Follower haben. Also gibt es auch viel, viel mehr Interessen und Targeting-Optionen. Gleichzeitig ist der Datenschutz. Datenschutz ist in den USA auch ein bisschen lockerer. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass in Facebook dort einfach mehr möglich ist, was Targeting angeht. Und ja, es gibt ja auch manche Targeting-Optionen, die gibt es auch nur in den USA. Also der Facebook weiß ja auch von Drittanbietern, wie hoch sind die Einkommen. Haushaltseinkommen, Kreditkartenspanne und so. Facebook hat diese Daten in Deutschland nur bedingt bis gar nicht und in den USA ist das mehr oder weniger ja alles ja wilder Westen.
Okay. Ja, cool.
Okay.
Aber dann haben wir ja so jetzt schon einige Bausteine vom Fundament, oder? Aber am Ende ist es wirklich, zeige den richtigen Leuten die richtige Anzeige und davon kann man sich schon viel ableiten.
Genau, und ja, wie gerade schon erwähnt, wenn ich halt anfange, dann fangt eben nicht auf einem weißen Blatt Papier an. Das ist, glaube ich, eins der wichtigen Punkte. Guckt euch, wie gesagt, die Konkurrenten an. Es gibt noch ein drittes Tool, das heißt Popstars. Das haben wir jetzt erst vor einer Woche entdeckt. Da kann man wirklich jede Facebook-Seite reinladen und dann kann man direkt die komplette Timeline scrapt da quasi durch und man kann dann die Timeline nach Anzahl an Kommentare, Anzahl an Interaktionen sortieren. Und du siehst dann also direkt, das ist sogar kostenlos, du siehst direkt, welcher Beitrag hat, seitdem es diese Facebook-Seite gibt, am meisten Kommentare gebracht, welcher Beitrag hat am meisten Interaktionen erzeugt. Und da habt ihr relativ schnell gute Inspiration, was die richtige Anzeige auch für eure Problemstellung sein kann. Ja. Okay.
Ja, bleib spannend. Was glaubst du, also wir haben ja tagtäglich damit zu tun. Es gibt, glaube ich, kein System, was sich so häufig ändert wie Facebook. Was macht man? Also wir haben AdEspresso natürlich irgendwie schon eben erwähnt. Was sind so deine Top 3 Quellen, wo du dich informierst?
Ja, also AdEspresso, der Blog ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Der ist auf Englisch, aber die haben, glaube ich, sehr viel Pionierarbeit geleistet, eben auch schon vor Jahren. AdEspresso war auch das erste Tool, was das Thema Split-Testing eben richtig ja bekannt gemacht hat und sie waren ja auch das erste Tool, was Split-Testing wirklich relativ einfach ermöglicht hat. Also wenn ich Split-Testing machen möchte, dann gibt es jetzt per se erstmal nur den Power-Editor dafür. Es gibt jetzt seit neuestem eben auch im Werbeanzeigenmanager die Split-Testing-Funktion. Die ist meiner Erfahrung nach aber so noch sehr rudimentär. Okay. Bei AdEspresso kann ich schon seit Jahren Split-Testing in wenigen Minuten erstellen. Und das ist eben einer der großen Punkte, warum dieses Tool eben auch so viele Nutzer hat und warum es eben auch das, ich glaube, der größte Facebook-Marketing-Partner mittlerweile ist. Die haben sehr früh auf diese Karte gesetzt und eben auch in ihrem Blog eben den Leuten, die Leute eigentlich educated, Leute fangen an zu split-testen, dann werdet ihr sehr schnell sehr gute Erfahrungen bei Facebook machen.
Ja, also, Massimus, ja.
Genau. Massimo war ja aber auch bei uns auf der Konferenz und ja, also die Jungs sind wirklich fit, da kann man sich einiges durchlesen. Dann gibt es noch John Luma, sehr großer Blog in den Staaten, der sehr viel schreibt. Für mich persönlich, ich finde AdEspresso da eigentlich noch viel besser, aber das muss jeder für sich entscheiden. Ja, natürlich gibt es auch die Deutschen, also Thomas Hutter, viele Grüße und auf All Facebook wird ja auch immer wieder was veröffentlicht. Also natürlich muss man sich alles durchlesen, wie das immer so ist in dem Bereich. Also man sollte sich natürlich alle Blogartikel, die irgendwo durch die Welt fliegen, sollte man sich anschauen, ja.
Ja, und unser Facebook-Workaround-Trüffelschwein Flo, ne, Flo Litterst mit AdSventure, der gefühlt jede Funktion 20 Wochen vor allen anderen hat,
ja,
und mit seiner Social-Advertiser-Facebook-Gruppe per se auch mit Problemstellungen und Fragestellungen aufräumt, beziehungsweise da sehr hinterher ist, dass allen Leuten geholfen wird. Solltet ihr Fragen haben, könnt ihr ab sofort jederzeit gerne an fragen@smnerds.de eure Fragen einschicken. Wir beantworten die gerne oder packt eure Fragen unten in die Kommentare. Wir werden in Zukunft viel mehr Podcasts produzieren, damit ihr fit werdet im Bereich Facebook Advertising. Und je mehr ihr Input und je mehr Wünsche ihr natürlich äußert, desto mehr können wir auf eure Bedürfnisse eingehen und euch immer wieder mit den neuesten Facebook-Advertising-Themen versorgen.
Gut, ich glaube, da sind wir erstmal durch für heute, ne? So, ja, dann Feierabend. Bis demnächst. Ciao.